Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und meinem Kollegen
Carsten Kellermann. Hallo.
Hallo Carsten. Wir beide sind Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post, widmen uns täglich, also außer wenn wir frei haben, Borussia Mönchengladbach in einem Team mit unseren Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Grulke. Und wir nehmen eben wöchentlich diesen Fohlenfutter-Podcast auf, in dem wir seit dieser Saison jede Woche auch einen Gast haben. Das ist diesmal Eva aus Bielefeld, die ihr Herz, wie ihr dann gleich hören werdet, an Arminia verloren hat. Und Carsten, das war mal wieder ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, definitiv. Also sie hat viel zu sagen über den Arminen-Fußball, aber auch über den Verein Arminia. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was eben Arminia Bielefeld dort in Ostwestfalen ausmacht. Also ich fand echt ein spannendes Gespräch. Und ich glaube, das ist eben auch die Perspektive einfach mal, die wir dann mit reinbringen durch unsere Gäste, einfach in den Verein einzusteigen. Spannende Geschichte. Und danach sprechen wir über jemanden, der auch einen Verein richtig gut findet, mit dem wir auch lange gesprochen haben, nämlich mit Adi Hütter.
Ja, wir waren zu Gast im Borussia-Park, haben lange mit ihm zusammen gesessen. Das Interview ist am Samstag in der Rheinischen Post erschienen. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, tut das gerne mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sprechen in dieser Folge auch noch ein bisschen darüber, was unser Eindruck von Adi Hütter war und was wir erwarten, wie es jetzt weitergeht bei Borussia, die ja unbedingt ihren ersten Sieg feiern will und feiern muss gegen Arminia Bielefeld.
Genau, das ist das Spiel am Sonntagabend, am 12.09. um 19.30 Uhr. Wir schauen ein wenig auf die Aufstellung, sagen, welche Akzente wir setzen können, können natürlich noch nicht im Detail sprechen, denn es ist noch viel Zeit, da dieser Podcast ja früher aufgenommen wird. Und daher haben wir ein paar Akzente und es gibt natürlich auch die üblichen Tipps.
Ja, und früher aufgezeichnet haben wir ihn, weil ich in den Urlaub entschwinde, mir aber nicht es nehmen lassen wollte, doch noch über Bielefeld zu sprechen. Also haben wir das jetzt getan. Und ihr könnt uns auch noch einen Gefallen tun, indem ihr erstmal unseren Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn hört, sei es bei Spotify oder über den Podcast-Client eures Smartphones. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich immer am meisten. Und Carsten, ich würde sagen, dann mitten rein in die neue Folge.
Yes.
Ja, da wir diesmal kein Spiel vom vergangenen Wochenende aufzuarbeiten haben, beginnen wir mit unserem Fokus aufs nächste Spiel. Das ist das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und ich habe gerade festgestellt, dass Arminia Bielefeld noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Auch sieglos wie Borussia Mönchengladbach, aber nun eben auch ungeschlagen nach 3 Unentschieden. Tja, und was das für eine Aufgabe wird, das wollen wir nun besprechen mit Eva Bohle, die uns zugeschaltet ist. Ich glaube, aus Bielefeld auch, oder wo sitzt du?
Ja, genau, aus Bielefeld. Ja.
Das ist das erste Mal, dass wir jemanden zugeschaltet haben hier, Carsten, diese Saison. Und ja, ist nicht irgendwie, also wir hatten Union Berlin-Fans aus Cottbus, Bayern-Fans aus Münster und einen Leverkusen-Fan aus Münster. Naja, so ist das.
Ja, aber die Bielefelder sind in Bielefeld, wie es sich gehört, oder?
So.
Das ist der Sportclub der Ostwestfalen und dann ist man auch in Ostwestfalen ansässig. Logo.
Ja. Gut, dass sich Leute in Münster für andere Vereine als für den ansässigen Verein entscheiden, kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Oh, das ist jetzt natürlich auch ein ganz Wunderpunkt, die Preußen, oder? Ist das noch eine große Rivalität?
Ich glaube, dafür hat man tatsächlich zu lange nicht mehr in der gleichen Liga gespielt. Aber sagen wir mal so, ich glaube, die Polizei NRW war sehr froh, dass es nicht zum DFB-Pokalspiel Preußen gegen Bielefeld gekommen ist.
Alte Rivalitäten bleiben eben immer neu, ne? Ja, aber trotzdem, Bielefeld, wenn man schaut, Paderborn war ja auch ein Thema, war Bundesligist, Bielefeld nicht. Ich glaube, das hat auch richtig gesessen bei euch, oder?
Ohne hier jetzt aus der Sicht der Paderborner das wiedergeben zu wollen, aber ich glaube, dafür ist die Rivalität zu gering. Also ich sag mal so, wenn man, erstens ist man ja so gefühlt in 20 Minuten mit der über die A33 in Paderborn, gefühlt, ja, keine handgestoppte Zeit. Und also ich kann mich an das letzte Auswärtsspiel da erinnern, da stand man irgendwie zusammen vor dem Bierzelt vorm Stadion und hat einfach ein bisschen gequatscht. Also dafür gibt's, glaube ich, einfach klar ist es, ich glaube, die Rivalität kommt meistens, wenn von Paderborn, weil das natürlich auch mit deren Vereinsgeschichte zu tun hat, die in dem Sinne natürlich auch erst später entstanden sind. Also ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass wenn ich Paderborner sehe oder Paderborn-Fans, keine Ahnung, dass da besonderer Hass aufkommt oder so. Das kann ich jetzt von mir aus nicht sagen. Nein.
Ist aber auch jetzt also vielleicht kein Grundgefühl bei Arminia Bielefeld, oder? Groß um sich herum zu hassen, och, oder?
Das, ich weiß nicht. Schon immer also auch Richtung Osnabrück, Richtung Bochum, das ist jetzt nicht die große Liebe, drücken wir es so aus. Bei Bochum liegt es vor allem daran, weil man eben die letzten Jahre in der zweiten Liga sehr, sehr oft aufeinander getroffen ist. Und die ja fast sogar noch, also während die konstant in der zweiten Liga geblieben sind, hat Arminia ja auch immer wieder Abenteuer in der dritten Liga irgendwie gehabt, wo es dann ja auch fast noch runterging in die Regionalliga. Da ist Bochum tatsächlich eher so, denn in den letzten Jahren würde ich sagen, weil man halt häufig aufeinander getroffen ist. Ich nehme aber an, das ist bei vielen Vereinen so, dass irgendwann gerade die örtliche Rivalität, also es ist kein Westfalen-Derby, auch wenn das ganz gerne immer so ausgedrückt wird, es ist ein Westfalen-Duell oder vielleicht so kann man es ausdrücken. In der Theorie ist Osnabrück ja einfach aufgrund doch der Nähe, obwohl es ja ein unterschiedliches Bundesland ist, das ist tatsächlich ein Derby hier. Auf jeden Fall auf Bielefelder Sicht, da weiß ich gar nicht genau, wie die Osnabrücker das sehen.
Wo sortiert eigentlich Bielefeld generell ein? Du hast gerade schon Bochum angesprochen. Es gibt ja auch Union Berlin zum Beispiel. Sind das so die Clubs in den im Dunstkreis, wo sich Arminia einordnet, so auch vom Gefühl her? Arminia ist ja ein sehr gestandener Bundesligist eigentlich. Hat eine lange Bundesliga-Geschichte in der Vergangenheit, teilweise auch vor deiner Zeit. Und trotzdem, es ist, wie es ist. Und trotzdem ist es halt ein Club, der jetzt wieder hochgekommen ist, 2 Jahre dabei ist. Jetzt ist Bochum nachgezogen, Union Berlin ist auch da. Wo ordnet ihr euch so ein?
Ich glaube tatsächlich, dass Bielefeld im Gegensatz zu Bochum immer noch ein bisschen mehr unterm Radar fliegt. Also ich glaube, es liegt auch daran, weil Ruhrpott-Fußball natürlich öfter mal unter diesem Kultbegriff im Prinzip gewertet wird. Dazu gehört Bielefeld nicht dazu. Dazu ist, glaube ich, auch die Fußballregion Ostwestfalen zu unwichtig in dem Sinne. Ja, ich glaube, dass man hier gar nicht mal, also hier gibt's ja immer so ein bisschen das Motto, erstens, dass man hier eine Fahrstuhlmannschaft ist, zweitens immer dieses stur, hartnäckig, kämpferisch. Ich glaube, dass die Bielefelder ganz gut wissen, wo man sie verorten muss oder wo wir uns selber verorten. Dass das zweite Jahr Bundesliga hier nicht selbstverständlich ist, zeigt auch ein bisschen, wie der Club sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und auch entwickeln musste, weil man eben kurz vorm auch vom absoluten Bankrott irgendwie finanziell stand. Ich glaube auch, dass man sich gut daran tut, jetzt nicht an anderen Vereinen zu messen, weil ich glaube, dass das keinen Sinn ergibt in dem Sinne.
Ja, Stichwort unterm Radar. Ich muss zugeben, ich habe mir gerade nochmal eure Transferliste zu Gemüte geführt und das mit dem Ungeschlagen, ja, war mir schon klar, dass irgendwie es unentschieden lastig war, aber dass es tatsächlich 3 waren, fiel mir dann beim Blick auf die Tabelle so richtig auch erst auf. Also ja, muss ich zugeben, unter dem Radar trifft dann hier am Niederrhein vielleicht ein bisschen zu. Das ist jetzt keine Gladbacher Arroganz, weil man sagt, das nimmt man nicht ernst. Ich würde sagen, gerade in Gladbach freut man sich wahrscheinlich auch, dass das Bielefeld in der Bundesliga ist, weil es nun mal, wie du gesagt hast, ja ein Traditionsverein ist, der auch lange Bundesliga-Zeiten gehabt hat. Interessanterweise ja 2009 dann abgestiegen ist, noch im direkten Duell mit Gladbach. Also stecken beide tief im Abstiegskampf. Und ja, jetzt sieht man sich endlich mal wieder, das zweite Mal in Folge. Und ja, wie gesagt, eure Transferliste, also Hack, Serra, Krüger, Capino, Schöpp, Vasiliades, Fernandes und noch viele andere. Ich war recht beeindruckt und habe mich gefragt, wie ihr das eigentlich hinbekommen habt, 7,5 Millionen ungefähr auszugeben, ohne Geld anzunehmen.
Ja, erstmal liegt das hauptsächlich an Sami Arabi, Geschäftsführer Sport hier, der jetzt schon über 10 Jahre im Verein ist und ich glaube, das erste Mal Geld in die Hand nehmen durfte, weil man eben mehr oder weniger dann gesagt hat, gut, in irgendeiner Art und Weise müssen wir natürlich Geld ausgeben, dass das nicht über 15 Millionen sein werden, waren, glaube ich, auch vielen klar. Deshalb ist ja beispielsweise auch keine Verpflichtung von Ritsu Doan zustande gekommen, der ja im letzten Jahr Leihspieler hier war, weil der alleine um die 5 bis 6 Millionen gekostet hätte. Und das dann natürlich so gewesen wäre, dann hätte man für eine Position im Kader einen Spieler gehabt, wo man ungefähr weiß, was man von ihm bekommt. Aber für die restlichen Positionen, gerade im Angriff, was ja ein großes Problem war mit nur 26 geschossenen Toren in der letzten Saison, dann hätte man da einfach keine finanziellen Mittel mehr gehabt. Ich gehe davon aus, dass man schon davon ausgeht, dass man das hinterher rechnet, weil es auch ganz klar ist, das wurde auf der letzten Jahreshauptversammlung auch nochmal genannt, dass Bielefeld sich nicht nochmal so verschulden wird, auch nicht für einen Klassenerhalt, weil man eben nicht nochmal in die gleiche Lage wie 2017 kommen möchte, wo man über, glaube ich, 25 Millionen Verbindlichkeiten hatte, die dann durch dieses Bündnis aus Westfalen ja aufgefangen wurden, aber dass halt kein Investor wie Martin Kind oder sogar wie Hopp oder ähnliches ist, sondern das ist halt ein Zusammenschluss von Unternehmen hier aus Ostwestfalen, die halt gesagt haben, wenn wir ein, ja, also uns bringt es ja auch was, wenn der Verein hier funktioniert und wenn es den noch gibt, und deshalb sind wir auch dafür verantwortlich, also oder ziehen wir einfach da ein bisschen mit finanziell, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal Millionen an Geldern irgendwie hinter Arminia stehen, die man ausgeben kann. Und ich glaube, das sieht man in den Transfers auch. Du hast es angesprochen, Hack, Serra, Krüger, Vassiliadis, aber auch Lasme, Ramos, das sind alle Spieler aus zweiten Ligen international. Die kommen jetzt nicht irgendwie von gestandenen Bundesligisten oder Erstligisten weltweit. Und ja, also da tut sich Bielefeld, glaube ich, auch ganz gut dran. Ich glaube, der einzige, ich glaube, war jetzt zuletzt Andrade, der von LSK kam, und ja, eventuell halt Alessandro Schöpf, der dann von einem Bundesligisten kam. Aber genau, also, und hier ist man noch sehr zufrieden tatsächlich mit dem Transferfenster, weil man mit Frank Kramer ja gesagt hat, man möchte eine zum Ausbildungsverein werden, also jüngere Spieler ausbilden, was manche Fans interpretieren in, nee, wir bilden nur unsere eigenen Spieler aus, was halt kompletter Schwachsinn ist, weil also so ein Nachwuchsleistungszentrum existiert, aber man hat jetzt nicht auf einmal, wenn man es die Jahre davor nicht hatte, auf einmal 20 Spieler, die irgendwie aus dem Boden schießen. Das braucht ja einfach noch Zeit. Aber daher passen die Transfers dazu auch ganz gut. Die sind ja im Durchschnitt so alle 22 Jahre alt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Kader tatsächlich für die Zukunft.
Wer sind denn da deine Lieblingsnamen jetzt, oder wer hat sich da schon hervorgetan? Wem traust du am meisten zu?
Ja, zuletzt natürlich Patrick Wimmer, der das Ausgleichstor gegen Frankfurt geschossen hat. Der mir also einfach auf dem Platz sehr gut gefällt. Der ist sehr bissig, gibt keinen Ball verloren, hat auch ein ganz gutes Pressingspiel, wie ich finde. Ja, bei Serra und Krüger weiß man noch nicht so genau. Robin Hack hat mir auch gut gefallen im letzten Spiel. Brian Lasme oder Brian Lasme, ich weiß es gar nicht genau, der ja im Pokalspiel auch sich aufmerksam gemacht hat. Da bin ich auch mal gespannt. Ist ja vom wird meistens dann vorne zusammen Klos reingestellt, wenn es um die langen Bälle geht von Ortega. Nein, also man generell habe ich noch nicht von allen was gesehen. Das ist auch gar nicht möglich. Wäre, glaube ich, ein bisschen fahrlässig gewesen, dann eine komplett neue Elf reinzuschmeißen. Ich bin auf Sebastian Vassiliadis sehr gespannt, der noch leider verletzt ist, weshalb man auch
noch... Gladbach sogar vor einem Jahr zumindest noch lange im Gespräch gewesen.
Ja. Der jetzt ja leider, wie gesagt, noch verletzt ist, weshalb man ja noch Fernandes von Mainz ausgeliehen hat. Daher, ja, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, man ist, wie gesagt, Kramer betonte immer, man möchte einen kompakten Kader. Jetzt also nicht, wenn ich zum Beispiel nach Fürth gucke, die ja gefühlt 8 Stürmer haben, davon sind 7 Mittelstürmer, auch irgendwie fürs Mittelfeld meiner Meinung nach überbesetzt sind und dann aber mindestens 4 oder 5 Spieler haben, die einfach von ihrer Vereinshistorie den Anspruch haben, Stammspieler sein zu wollen. Das ist, glaube ich, in Bielefeld anders. Und deshalb hat man, glaube ich, auch eher erstmal Spieler von unterklassigen Ligen geholt, weil die natürlich nicht diesen Anspruch haben dürfen, direkt in einem Bundesliga-Team immer Stamm zu spielen. Das ist, glaube ich, auch klar.
Wie wichtig ist Fabian Klose in der ganzen Geschichte? Er ist ja ein erfahrener Spieler mit 33 Jahren, ist sozusagen der Held gewesen in den letzten Jahren, weil er eben seine Tore gemacht hat. Ist er so der Typ, der die Mannschaft dann auch mitreißen kann? Oder ist er einfach der verlängerte Arm des Trainers vielleicht sogar auf dem Spielfeld?
Ja, also er hat ja jetzt sein Kapitänsamt an Manuel Prietl hauptsächlich abgetreten, obwohl gesagt wurde, die teilen sich halt die Binde, was ich eigentlich ganz schön finde. Aber man sieht es schon, also das ist einer, der auch immer wieder zu Kramer läuft und ich glaube, selbst nach dem Tor am Samstag lief er zuerst erstmal zur Trainerbank. Und da halt, wie du schon meintest, im Prinzip so ein bisschen den verlängerten Arm spielt. Der ist unfassbar wichtig fürs Team, weil er immer wieder anpeitscht, weil er auch immer wieder auch das Gespräch mit den Fans sucht, aber auch im Prinzip sich nie, also immer auch vor die Kamera tritt, sehr ehrlich ein Spiel analysieren kann. Und er ist auf jeden Fall auch einfach noch als Anspielperson extrem wichtig. Bälle festmachen, ist halt also wenn man sich zum Beispiel auch das Tor vom Wochenende anguckt, das ist ja ein weiter Abwurf von Ortega, der bei Klos landet, der das weiterleitet und im Endeffekt dann ja das Tor für Wimmer auch vorbereitet. Auf jeden Fall ist der, ich glaube auch, dass er Zeit braucht in seinem ersten Bundesliga-Jahr, das ist immer so. Ich meine, wenn man überlegt, wo der herkam, Bielefeld hat ihn vor 11 Jahren bei Wolfsburgs Zweite hergeholt. Und dann hieß es auch erst, nee, der ist nicht fit genug für die dritte Liga. Dann hieß es, der ist nicht fit genug für die zweite Liga. Letztes Jahr hieß es dann, er ist keiner für die Bundesliga. Ganz viele haben ihn ja mit Simon Terodde dahingehend verglichen. Was ich für falsch halte, erstens, weil Fabian Klose im Gegensatz zu Terodde durchaus weiß, was Vereinstreue heißt. Und zweitens, glaube ich, einfach vom Charakter um einiges wichtiger ist als Terodde.
Ja, du hast schon jetzt mehrmals lange Bälle angesprochen, auch nicht nur auf Fabian Klose. Ist es das, was Gladbach dann auch am Sonntag erwarten wird? Ist ja etwas, was jetzt Borussia nicht so gerne mag, wenn es viel auf zweite Bälle und so weiter geht. Ist dann Union ja auch ein Gegner, der das fabriziert. Jetzt ein bisschen fußballerischer Ansatz als in den letzten beiden Jahren noch. Aber droht das Borussia auch im Duell mit Bielefeld?
Ich glaube ganz ehrlich, dass Bielefeld-Fans hoffen, dass es nicht das erste Mittel sein wird, weil wir das vor allem in den ersten beiden Spielen viel gesehen haben und es zum Beispiel gegen Fürth überhaupt nicht geklappt hat, weil die Fürther das extrem gut zugestellt haben, weil ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, es fühlte sich ja auch ein wenig an wie ein Zweitliga-Duell und die das, glaube ich, einfach noch ganz gut kannten, weil für die Fabian Klose eben kein Unbekannter war. Man hat jetzt im letzten Spiel schon mal gesehen, wenn halt ein Hack und ein Krüger auf dem Platz stehen, dass man schon mehr spielerisch lösen will, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ein Mix wird. Es kommt immer darauf an, wer im Endeffekt da auf dem Platz stehen wird, welches Spielermaterial. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Wimmer jetzt tatsächlich in die Startelf rückt, weil er es sich ja verdient hat. Nur das Problem ist halt, er ist auf Länderspielreise, was da Kramer auch geplant hat. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Mix wird. Das hat man, wie gesagt, auch gegen Frankfurt gesehen, dass es immer so ein bisschen auf die Situation drauf ankommt, wo steht der Gegner auch gerade im Feld. Und dann da, wie gesagt, kommt aber auch immer, also zum Beispiel kommt halt immer drauf an, welche Innenverteidiger hat man. Beispielsweise bei Frankfurt hat es keinen Sinn ergeben, nur lange Bälle zu spielen, weil man mit einem Endika und einem Hinteregger natürlich da zwei Verteidiger hat, die unfassbar gut wegverteidigen können, auch einfach von der Körperlichkeit. Und das wird dann bei Gladbach, glaube ich, auch erstmal die Frage, wer da überhaupt Innenverteidigung spielt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Verletztenliste ja generell auch nicht so ganz kurz.
Und sind zwar zwei hochwertige, hochpreisige Innenverteidiger mit Elvedi und Ginter, aber tatsächlich ist das Kopfballspiel nicht ihre allergrößte Stärke.
Ja, dann könnte man das ausnutzen. Ich glaube, das erste Ziel ist erstmal, dass es besser wird als das letzte Spiel in Gladbach. Ein 5-0 muss nicht werden.
Wie groß ist eigentlich der Unterschied? Du hast gerade das 5-0 angesprochen. Das war ja natürlich auch ein guter Tag von Gladbach, aber ich glaube, es war fast der mieseste Bundesliga-Tag von Bielefeld der vergangenen Saison, wenn man so gesehen hat, wie frei die Gladbacher sich da entfalten durften und machen und tun durften. Ist Bielefeld auswärts was völlig anderes als Bielefeld auf der Alm?
Finde ich schwierig, weil es diese Saison die Karten neu gemischt werden, dadurch, dass Fans ins Stadion zurückkehren. Also gerade hier in Bielefeld hat man es durchaus gemerkt, dass Fans wieder da sind, weil sie eben doch nochmal so die letzten Prozente geben, weil man sie nicht, weil man die Mannschaft vielleicht auch in eine bestimmte Spielweise nicht durchgehen lässt. Das Interessante war ja das Gladbach-Spiel, da hat Kramer ja einmal was Neues probiert und ging dann baden, aber es war interessanterweise auch seine letzte Niederlage. Also generell haben wir unter Kramer ja erst dreimal verloren in der Bundesliga beziehungsweise in Pflichtspielen und dieses 5-0 gegen Gladbach war eben die letzte Niederlage unter ihm. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Ähnliches wieder sehen, weil ich glaube dafür, dass noch zu nah dran ist. Ich möchte keine Prognose ausgeben, wie das Spiel ausgehen wird, weil ich dafür finde, ich habe Gladbach gegen Bayern über 90 Minuten gesehen, habe da sehr gute Ansätze gesehen. Ich fand zum Beispiel Joe Skelly da unglaublich gut, aber gefühlt ganz, ganz viele Spieler, die in diesem ersten Spiel gegen Bayern ja wirklich meiner Meinung nach überragend war, auch einen Flo Neuhaus unter anderem, konnten daher nicht mehr so ganz dran anknüpfen. Deshalb finde ich es so schwierig, weil natürlich gerade nach diesem Spiel gegen Union werden die natürlich auch sagen, gut, so eine Leistung nicht nochmal. Ich bin auch gespannt, wie flexibel da Adi Hütter sein wird, ob vielleicht Skelly, ich glaube, der hat ja gegen Bayern Linksverteidiger gespielt und musste jetzt Rechtsverteidiger spielen.
Genau, was eigentlich seine angestammte Position ist.
Auch. Ja, genau. Ja. Ich fand ihn tatsächlich links irgendwie einfach, irgendwie hat er da mutiger gespielt. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es die Bayern war und wo er dachte, naja.
Ich glaube, es lag vielleicht daran, dass er Hannes Wolf vor sich hat. Das war ein ganz gutes Defensivduo, weil Hannes Wolf da ja unfassbar giftig ist und die rechte Seite dann mit Jonas Hofmann, gerade in den letzten beiden Spielen, ja, ist dann eine andere Konstellation.
Genau, und deshalb finde ich es auch so schwierig, weil ja mit Ginter, wo man nicht weiß, Corona, wann kommt er zurück? Und dann halt auch, ich glaube, Embolo weiß man auch nicht so ganz, wann er zurückkehrt. Thuram ist ja definitiv raus. Also ich glaube auch, dass es schwierig wird. Ich glaube halt einfach nicht, dass wir 1-1 das Hinspiel damals hier in Bielefeld sehen werden, wo Gladbach ja eigentlich auch über 90 Minuten dominiert hat. Als auch dies eben das Spiel gegen jetzt zuletzt das 5-0, weil ich glaube, man jetzt ja auch einen anderen Trainer hat. Also damals dieses, ist halt immer so ein bisschen dumm, gegen Marco Rose mit einer Raute zu spielen, weil das beherrscht er halt ganz gut. Und Kramer dann natürlich auch mit Raute gespielt hat, das war dann wiederum nicht so schlau. Und dann natürlich die Fehler auch gut aufgezeigt waren. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es mit Adi Hütter ging, mit einem Gladbacher Team unter Adi Hütter wird. Wie gesagt, ich finde es super schwierig einzuschätzen, weil Bielefeld auch so zwei unterschiedliche Halbzeiten jetzt zuletzt gezeigt hat.
Tja, einen Tipp wirst du gleich allerdings nicht herumkommen, auch wenn es noch einigermaßen hin ist. Da können wir dich schon mal seelisch und darauf vorbereiten, dass du gleich irgendwelche Zahlen nennen musst. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, eine Wiederholung erhofft sich Bielefeld natürlich nicht, kann man auch nicht von ausgehen. Adi Hütter sagt natürlich ganz klar, das sollte dann schon der erste Saisonsieg sein und Gladbach hat natürlich auch den Anspruch, Mannschaften wie Bielefeld zu Hause zu schlagen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was auch arrogant rüberkommt, sondern das sollte Borussia Mönchengladbach auch haben. Was traust du denn Bielefeld generell in dieser Saison zu? Ich meine, es ist die zweite Saison nach dem Aufstieg. Da sagt man immer, die ist eigentlich schwerer als die andere. Vergangene Saison der kuriose Trainerwechsel, der sich im Nachhinein aber als absolut richtig herausgestellt hat. Also in Bielefeld trifft man auch unpopuläre Entscheidungen, die dann aber wirklich langfristig gedacht sind. Jetzt ist allerdings der Sportdirektor in Köln im Gespräch. Also viel, viel Bewegung auch darum. Wo würdest du sagen, landet Bielefeld am Ende? Wird es eine Abstiegskampfsaison oder vielleicht sogar was Sicheres?
Nee, also ich denke schon, das erste Ziel ist, den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch reell wirklich das, worum es im Endeffekt geht. Man hofft hier natürlich, dass es nicht wieder am letzten Spieltag zu diesem Clash da im Prinzip kommt. Ich glaube, Bielefelds Vorteil ist tatsächlich, dass man Bochum könnte ich noch Ähnliches zutrauen wie Bielefeld, obwohl ich mir da noch nicht sicher bin, ob die nicht ähnliche Probleme bekommen werden wie Bielefeld, wenn es ums Tore schießen geht. Und mit Fürth, die einfach, wie eben schon angesprochen, meiner Meinung nach viel zu großen Kader haben und deshalb da einfach keine Konstanz reinbringen würden. Deshalb, das soll wirklich auch gar nicht arrogant klingen, aber ich glaube, für Fürth wird es um einige schwerer als für Bochum in der Liga zu bleiben. Was so ein bisschen fehlt, finde ich, ist halt so ein Schalker aus der letzten Saison. Man könnte jetzt vielleicht ein bisschen Richtung Hertha gucken, was da jetzt ja auch transfertechnisch irgendwie ausgeblieben ist. Aber natürlich haben die immer noch Qualität im Kader. Aber es fehlen halt quasi diese Schalkes und Bremens der letzten Saison, wie ich finde.
Die sind jetzt alle weg. Ja. Also es ist abgearbeitet worden.
Ja, gut, die waren aber vor der letzten Saison auch nicht da, weil niemand gedacht hat, dass Schalke so eine Gurke ist, ne?
Ja gut, obwohl man es natürlich hätte, also mein Podcast-Partner ist Schalke-Fan und der hat schon gesagt, wenn wir an David Wagner so festhalten, in die neue Saison gehen, dann wird das, also dann zeigt das schon viel und er hatte recht im Endeffekt. Ich glaube, er hat nicht erwartet, dass dann noch vier Trainer folgen würden, aber gut. Ich muss auch ehrlich gestehen, vor der Saison dachte ich, das Experiment Steffen Baumgart wird bei Köln grandios in die Hose gehen, weil ich es mir nicht wirklich vorstellen könnte. Ich wurde eines Besseren belehrt, auf jeden Fall.
Geben wir der Sache Zeit. Köln ist Köln. Also, ne, das ist der Ostwestfalen ist da natürlich anders gestrickt. Der Kölner wird sich schon, also irgendwann wird dann das Thema Europapokal, Champions League, Meisterschaft in Köln aufkommen und dann fliegt Steffen Baumgart. Er ist ja jetzt kein Kappenträger mehr, sondern jetzt Mützenträger, hat sich offenbar beraten lassen von Markus Babbel, soweit ich das überschaue. Hat jetzt so eine feine Schirmmütze auf, aber wir warten ab, was in Köln noch passiert, Yannick. Ich glaube, da geht immer alles rheinisch, locker, flockerig und dann.
Das ist ein trügerischer Start auf jeden Fall. Also das.
Aber du hast gerade schon so diese ganzen Stadien mal angesprochen, ne? Mit in Fürth, Bochum, Bielefeld sind ja alles doch so ein bisschen so die oldschooligeren Stadien. Wie wichtig oder wie ist so auf der Alm die Stimmung? Man fährt ja da immer noch durchs Wohngebiet. Bei den Auswärtsspielen letztes Mal liefen die Spieler gefühlt 3 Kilometer über den Teppich, die Auswärtsspieler, bis sie im Stadion waren. Also das ist ja wirklich noch, das hat wahrscheinlich schon Wolfgang Kneipp damals erlebt, als er von Gladbach nach Bielefeld wechselte. Ist das, was den Verein am Ende auch ausmacht, dass er wirklich noch so ein bisschen oldschool ist und so in dieser ostwestfälischen Gegend dann jetzt sich da so ein bisschen wieder als, wie gesagt, Sportclub der Ostwestfalen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also diese, ne, wie man hier sie natürlich nennt, die Alm, es hat seinen Charme. Also ich glaube, seit Ewigkeiten müsste eigentlich dieser Auswärtsblock mal verändert werden. Da passiert relativ wenig, wenn wurde der eher negativ aufgerüstet. Nein, aber also ich meine alleine, dass in dieser Saison dann Arminia mal gesagt hat, okay, ihr könnt ab jetzt auch mit EC-Karte bei uns zahlen.
Die gibt es jetzt schon in Ostwestfalen.
Nein, ich bin ganz froh, dass man hier sich gegen ein geschlossenes Bezahlkartensystem entschieden hat. Ich glaube, das war so ein bisschen der Vorteil. Da hat Arminia gesagt, das wollen wir nicht, wir bieten das an, so eine Bezahlkarte, aber man darf ja auch einfach mit Karte zahlen, was ich sehr angenehm finde. Ja, klar, sagen wir mal so, die Digitalisierung des Stadions stand nicht auf der obersten Liste, glaube ich, die letzten Jahre. Es funktioniert aber schrittweise was. Aber ich bin sehr froh, dass wir dieses Stadion im Westen halt haben, wie es auch in einem der Lieder gesungen wird. Jeden zweiten Samstag an den Häusern im Westen entlang. Das ist irgendwie, glaube ich, so eine Melancholie. Ich glaube, wenn wir das nicht mehr hätten, wird hier die Stadt ein bisschen brennen. Ich glaube, es würden Fans auch nicht akzeptieren. Und es hat halt einfach seinen Charme, ne? Also wenn man hier zum Wald hochgeht und dann einfach runterguckt und da ist das Stadion, das ist schon ganz schön. Ich glaube, es ist auch gut, es ist nur so um die 26.000 fast. Ich glaube, mehr. Dann hätten wir so Olympia-Stadion-Verhältnisse. Ne? Es ist einfach nicht schön, wenn einfach bei Bielefeld zu klein ist, um dann da irgendwie so ein 50.000-Leute-Stadion reinzusetzen.
Und Bielefeld ist deutlich größer als Mönchengladbach, ne? Also nur Gladbach hat bundesweit also, etwas mehr Resonanz wahrscheinlich.
Gut, aber Bielefeld hat jetzt auch nicht irgendwie in den letzten 2 Jahren international gespielt. Das einzig Internationale, was man hatte, waren irgendwelche Testspiele gegen Eindhoven oder so. Ich glaube, da tut man sich schon ganz gut dran. Wie gesagt, das ist den Bielefelder Verantwortlichen ja auch immer sehr wichtig. Wissen, wo man herkommt, was man auch hat. Nach einem Jahr Bundesliga jetzt nicht so tun, als könnte man im nächsten Jahr irgendwelche oberen Ränge angreifen. Und wär man jetzt, weil 2 Aufsteiger vielleicht mit nicht so einem großen Namen wie, keine Ahnung, Hamburg und weiß ich nicht, Schalke jetzt hochgekommen sind oder so, dass das dann jetzt alles von alleine geht. Das weiß man schon ganz genau, das wissen die Fans aber auch. Also hier steht keiner am Anfang und sagt so, ja, ne, machen wir jetzt, was so Union Berlin gemacht hat, nächstes Jahr Conference League, so steht hier keiner.
Und das Wort sieglos hat noch keiner in den Mund genommen. Also es wird schon betont, dass man ja auch ungeschlagen ist. Also es wird nicht bemängelt, dass es noch keinen Sieg gab.
Gut, also man ist hier schon kritisch. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass nach dem Spiel gegen Fürth so ein bisschen Kramer angezählt wurde. Also so Kommentare aller, der muss sich hier erstmal noch beweisen. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich daneben, weil also er hat mit uns den Klassenerhalt geschafft. Und auch wenn es noch genug Stimmen geben, die behaupten, das hätte Uwe Neuhaus auch geschafft, das halte ich für utopisch, weil Frank Kramer im Gegensatz zu Uwe Neuhaus sich besser auf die Gegner einstellen kann, nicht so sehr in seiner Spielweise festhängt, flexibler ist und sein will. Das nur noch dazu. Also ich glaube, gerade wenn man sich anguckt, wer eben noch keine Siege eingeholt hat, und dass wir aus dem letzten Jahr wissen, dass ein Sieg am 2. Spieltag nicht bedeutet, dass danach alles gut läuft, weil danach kam nämlich diese Sieglos-Serie von, glaube ich, 8 oder 9 Spielen. Das weiß man hier schon. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, bis jetzt mit nicht wahnsinnig vielen Gegentoren in diese Saison zu starten. Und eben ohne Niederlage ist, glaube ich, eher das, was man hier hat. Also ungeschlagen in dem Sinne.
Und man ist Borussia Mönchengladbach da viele Schritte voraus. Gegentore kann man auch in Gladbach bislang, 7 an der Zahl. Und eben diese 2 Niederlagen. Jetzt haben wir es dir schon angedroht, dass wir wollen immer 2 Zahlen, zwischen denen ein Doppelpunkt steht. Du kannst auch aus Spaß 17 zu 18 sagen, aber keiner ist hier zu Gast, ohne einen Tipp abzugeben fürs Spiel.
Aha. Okay, schwierig. Ich bin ja so ein bisschen abergläubisch, wie, glaube ich, jeder zweite Fußballfan, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden. Ich tippe nie gegen mein Team. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, was wir die letzten Wochen gesehen haben, ich gehe, glaube ich, mit einem 1-1, wenn ich das darf.
Darfst du, ja, ist ja eine logische Fortsetzung der Serie und ist ja auch nach Freiburg führt und Frankfurt sind es jetzt die Fohlen halt, ne? Also das ist dann zumindest ein bisschen F. Jetzt haben wir über die Alm gesprochen, ich muss zugeben, weder privat noch beruflich habe ich es bislang auf die Alm geschafft. Das steht ganz groß auf der Liste für diese Saison. Ja, Carsten, kannst du dir schon mal merken, dass wir da hinfahren?
Ich habe es verhindert. Ich fahre ja gerne. Ich komme ja aus dem südwestfälischen Original, bin dann ins Rheinland gezogen. Und da ist die Alm natürlich aufgrund auch von Verwandtschaft in Bielefeld schon immer mal da gewesen. Also von daher. Und
ja, sowas habe ich natürlich
nein,
nicht.
Das ist ja auch weit weg. Man ist ja immer verwundert, wenn man nach Bielefeld fährt, wie groß unser Nordrhein-Westfalen ist. Ja, aber
das ist schon ein Stück. Das ist echt ein Stück.
Also sagen wir mal so, man ist genauso schnell in Frankfurt von Mönchengladbach aus wie in Bielefeld. Also von daher. Aber ich finde, die Alm hat halt echt Charme und es gibt ja auch viele, viele historische Verbindungen zwischen den Clubs, wenn man Ewald Lien denkt oder Wolfgang Kneipp, Oliver Neuville hat da gespielt, Torben Marx etc. pp. Also und es gab ja auch schon wichtige Spiele in der zweiten Liga damals. Also da ist ja schon eine Verbindung da und ich glaube auch so ein Club wie Bielefeld ist bei Gladbach-Fans, weil er eben auch einen gewissen Kultfaktor hat, schon ganz gut angesehen. Da riecht's halt noch nach Bratwurst, ne? Bitte?
Das böse Wort, Kult.
Ja, darf man das nicht? Ja, darf man kein Kult sein in Bielefeld?
Ist nicht böse gemeint.
Ich glaube, das Wort Kult hat in den letzten Jahren mit einem bestimmten Berliner Verein ein wenig den Charme verloren, sagen wir es so.
Das ist jetzt aber gut gesagt.
Ja, das hatten wir letzte Woche. Da hatten wir Union hier.
Da wird drauf getanzt, ne? Auf dem Kult.
Ja. Ja, jetzt noch die Frage, ob du denn den Weg nach Gladbach findest. zum Auswärtsspiel. Es dürfen ja, das sind erstmals wieder Auswärtsfans in Borussia Park.
Ja, leider nicht. Ich bin da nämlich auf einer Hochzeit auf der schönen Nordseeinsel Föhr. Und
ich wollte gerade sagen, verheiratet dann Sonntagabends, aber das ist dann der Weg einfach zu weit.
Ja, ach so, keine Ahnung, wenn samstagsabends die Feier ist, sich dann, glaube ich, irgendwie 8 Stunden Rückfahrt und dann auch nach Gladbach fahren, das sagen wir mal so, das mache ich nicht mehr mit.
Aus dem Alter bist du raus.
Ewige. Nee, tatsächlich bin ich damals für das Pokalspiel gegen Gladbach, das glorreiche Weiterkommen im Elfmeterschießen, bin ich tatsächlich zurückgefahren an einem Tag für das Spiel, abends um 20.30 Uhr. Das war erfolgreich. War aber auch anstrengend.
Aber du hast gesagt, du bist abergläubig. Das müsste ja eigentlich heißen, dass du das definitiv tun musst.
Nee. Das dachte ich nämlich auch. Und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir dann, glaube ich, 3-1 gegen Ingolstadt verloren. Das
muss ganz sein. Wichtig beim Aberglauben, wenn es nicht mehr klappt, sofort damit aufhören mit irgendeinem Ritual und nicht weiter dran, sondern was Neues suchen.
Janik, wir müssen noch
das
tippen, glaube ich.
Die erste Regel des Aberglaubens.
Also wir müssen ja, auch noch tippen. Ja, stimmt. Ja, Gott, ja, ich würde mich auch nach unseren bisherigen Tipps die Saison, würde ich mich auch
nach dem Motto 4 Tore in Leverkusen. Ich habe 2-2 getippt und 4 Tore sind es ja auch geworden.
Ich habe schon verdrängt, was wir gegen Union getippt hatten.
Ich habe mit Sicherheit 2-2 getippt.
Ja, gut, hätte ja fast geklappt noch. Ach, keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach 2-0 Gladbach.
Ja.
Das ist so, dass nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und
ach, irgendwie kam mir gerade einfach so ein 3-0 irgendwie, muss ich jetzt leider sagen, in den Kopf, weil, weiß ich nicht, Gladbach-Bielefeld 3-0. Ja, ich glaube, das kann man so sich auf einer Anzeigetafel vorstellen. Und,
oder halt auch nicht.
Ja, oder halt auch nicht. Weiß. Also, also ich sag mal 3-0. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo sich Gladbach vielleicht ein bisschen freispielt dann. Aber da werden wir ja gleich noch ausführlicher drüber reden. Und aber das 1-1, ja. Also Bielefeld.
Aber Eva, wenn ihr dann wieder bis zum nächsten Duell ungeschlagen bleibt, kannst du doch gut damit leben.
Das stimmt.
Das wäre mal eine Hinrunde, ne?
Ich wollte gerade sagen. Nehme ich. Außer es wären nur Unentschieden, dann können wir da nochmal drüber diskutieren.
Ja gut, bei der 0-0-1-1-1-1 ist nicht auszuschließen, aber was war in eurem Pokalspiel los? Das ist 6-3. Also
ja. Ich dachte zwischendurch, ich wäre in einer Utopie gelandet, weil also in einem Spiel gefühlt mehr Tore geschossen als in 20 Spielen davor. Nee, war witzig. Da war ich tatsächlich auswärts. Das war eine gute erste.
Oh ja, Bayreuth, das ist ja nett.
Ja, war ein bisschen verstörender Stadionsprecher, aber sonst war Bayreuth ganz
Was macht denn ein verstörender Stadionsprecher?
Darth Vader-Stimmen imitieren bei Einwechslungen und sowas. Ja. So ein bisschen merkwürdig.
Ja, okay, das ist auch Fußball in Bayreuth muss zum großen Happening werden.
Dorffußball.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben alles besprochen, was dieses Spiel am 12.09. im Borussia Park tangiert. Bin gespannt, wie viele Zuschauer da sein werden. 25.000 dürfen. So top ist der Vorverkauf nicht angelaufen, trotz recht günstiger Preise eigentlich. Aber das sieht man ja derzeit an vielen Bundesliga-Standorten. Tja, und du dann auch nicht da. Na gut, dann wird es noch schwerer mit 25.000. Aber wir sagen erstmal danke, dass du zu Gast warst. Wünschen dann eine schöne Hochzeit auf Föhr. Ja, vielleicht sitzt du dann ja auch am späten Sonntagabend da und denkst, ja, gut, dass ich nicht hingefahren bin.
Hoffen wir mal nicht. Jinx ist bitte nicht. Aber vielen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja gut, bis bald.
Danke.
Ja, das war ja schöne Einblicke, glaube ich, in ostwestfälische Gefühlswelten und in den Verein Arminia Bielefeld, was wir gar nicht erwähnt haben. Gerade die große Nachricht bei Bild, auch mit Bielefeld. Ronaldo steht, Ex-Bielefelder. Den Torrekord, ich glaube, Ali Dai wurde überholt, hat in Bielefeld gespielt. Ja, und Bielefeld also mit den ganz Großen zusammen genannt. Hätten wir Eva natürlich mal mit konfrontieren können, weil ich glaube, so oft kommt das auch nicht vor, dass Arminia Bielefeld im Zusammenhang mit Ronaldo, Messi oder ähnlichen Leuten da genannt wird. Aber egal, Bielefeld ist Bielefeld und Bielefeld wird für Adi Hütter ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden, glaube ich, Yannick. Wir hatten unser Einstandsinterview mit ihm, haben ihn im Borussia-Park getroffen.
Er mit uns.
wie man es immer drehen will. Also Fohlenfutter, Yannick Sorgat, Carsten Kellermann haben Adi Hütter getroffen im Borussia-Park. Und ich glaube, es waren fast 2 Stunden, die wir da gesessen haben und über richtig über Fußball geplaudert haben. Und ich glaube, Yannick, eigentlich hat sich das bestätigt, was wir, wie wir Adi Hütte eingeschätzt haben. Wir haben ihn ja schon in Pressekonferenzen gesehen. Man hat ihn in Frankfurt kennengelernt, aber halt nicht so direkt. Und ich glaube, das war so der Typ, mit dem wir auch gerechnet haben, oder?
Ja, erstmal ist es ja schade, dass man so betonen muss, dass man auch mal wieder persönlich jemanden getroffen hat. Das ist ja tatsächlich auch ein Makel-Manko der Marco-Rose-Zeit, was dann auch menschlich am Ende bei allem Sportlichen, was nicht gut lief, schade ist, dass man sich dann einfach auch gar nicht richtig verabschieden kann, nachdem man ja doch ein halbes Jahr sich noch regelmäßig gesehen hat am Trainingsplatz, in Pressekonferenzen und so weiter. Ja, und Adi Hütter, also so ein bisschen unser Narrativ war ja immer, dass er aus Favre, Schubert, Hecking und Rose so alles ein bisschen verbindet, was das Fußballerische angeht. Und menschlich, ja, hat er den Eindruck gemacht, den ich von ihm hatte, sehr überlegt, ruhig, aber auch an den richtigen Punkten mit angenehm klarer Kante. Ist dann vielleicht, gibt es auch immer mal Themen, die besprochen werden, die dann nicht in so einem Interview landen. Da müssen wir auch kein Geheimnis draus machen, dass man da auch mal ein bisschen lockerer, offener dann sprechen kann. Aber das fand ich im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr angenehm, weil es eben, ja, ist ja auch schon mal immer ganz gut, wenn jemand einen Eindruck macht und den dann im persönlichen Gespräch bestätigt. Das würde man von sich selbst ja wahrscheinlich auch gerne haben.
Ja, jetzt müssten wir Adi Hütter fragen, was er für einen Eindruck von uns hatte, ob sich da irgendwas bestätigt hat, wobei er sich wahrscheinlich da in die Richtung vorher weniger Gedanken gemacht haben wird als wir, weil wir ja nun schon viel über ihn geschrieben haben und jetzt halt wirklich
hier intensiv geredet auch, denk an den April, geredet, da gab es ja die ganze Adi Hütter-Folge hier schon im Podcast.
Ja, und ich glaube, wenn man dann so zurückschaut, was wir in den vergangenen Monaten und vorher auch geschrieben haben, wie gesagt, hat sich das vieles bestätigt. Auch vieles, was wir über sportliche Dinge geschrieben haben, ist, glaube ich, so in die richtige Richtung gegangen, was einerseits bedeutet, dass eben Adi Hütter ein Trainer mit klarer Kante und klaren Strukturen ist. Das heißt, man kann ihn auch ein bisschen einschätzen. Andererseits glaube ich aber, dass er trotzdem mit vielen Ideen nach Gladbach gekommen ist, wahrscheinlich noch hier lange nicht alles umgesetzt hat, was er vorhatte, und von daher kann man da, glaube ich, noch eine ganz spannende Geschichte erwarten. Er hat ja nun auch keine Ausstiegsklausel, also kann man erstmal von 3 Jahren Trainerzeit Adi Hütter ausgehen. Jetzt wird der ein oder andere Fan sagen, ja, aber wenn er jetzt immer weiter verliert, schauen wir mal. Also ich glaube, die Saison kann noch ganz andere Formen annehmen, und ich glaube, man kann schon sagen, dass man Adi Hütter da ein bisschen auch was zutrauen kann. Er hat einen guten Kader. Das haben wir besprochen ausführlich, weil eben niemand gegangen ist. Er hat einen Kader, von dem jeder inzwischen weiß, wo auch die Tücken sind, die Lücken sind, die Probleme sind. Aber ich glaube, dass er ein Trainer ist, und wie du es auch gesagt hast, der tatsächlich mit vielen Situationen umgehen kann, weil er eben relativ breit aufgestellt ist. Er wird sich festlegen auf einen Weg, den er geht, aber dieser Weg wird auch damit zu tun haben, wie am Ende die Mannschaft eben ist.
Ja, und bei allem, also ich verstehe die Unzufriedenheit, und muss ja auch keiner meinen, dass Adi Hütter da jetzt sitzt und zufrieden ist, dass es einen Punkt aus 3 Spielen gab. Aber man darf einfach nicht vergessen, wie lang so eine Bundesliga-Saison ist, dass 3 von 34 Spielen um sind, also nicht mal ein Zehntel. Natürlich darf auch Adi Hütter nicht die nächsten 6 Spiele verlieren, ganz klar. Aber der Faktor Zeit ist in dieser Saison unter diesen Umständen eben noch wichtiger als sonst. Wir haben das alles besprochen, die Vorbereitung, Spieler noch im Urlaub, keine neuen da, komplizierte Kaderplanung und so weiter. Und gerade deshalb kann man jetzt nicht den Teufel an die Wand malen nach 3 Spielen mit einem Punkt. Das hat dann auch wirklich nichts mit Schönreden zu tun. Das ist einfach realistisch. Also wer jetzt nach 3 Spielen sagt, das geht alles völlig schief und das kann nicht hinhauen, nein, das kann nicht funktionieren. Genauso wenig wie Borussia Mönchengladbach deutscher Meister würde, wenn sie die ersten 3 Spiele gewonnen hätte. Also deswegen, Geduld ist angesagt. Ich glaube, es wird auch Hütters Aufgabe sein, natürlich das zu moderieren, die Leute zu Geduld zu ermahnen. Und ich denke, wenn er weiter auch so klar anspricht, was ihm nicht gefallen hat, und auch aber betont, was dennoch gut war, das hat er ja in Berlin gemacht, das haben wir auch besprochen, dass er nun wirklich nicht alles Mist war dort, unterm Strich aber natürlich schon, weil das Spiel verloren ging, dann wird er auch weiter gut ankommen, wenn er ja, letztlich ist es ja Ehrlichkeit, Authentizität, das sind Sachen, die ganz wichtig werden für ihn.
Genau, und ich glaube, das ist auch das, was die Gladbach-Fans einfach jetzt sehen wollen nach dem Erlebnis mit Marco Rose, was nicht heißen soll, dass er nicht authentisch war und so weiter. Aber er hatte eben die Leute durch seinen Abgang enttäuscht, weil viele einfach gedacht haben, dass da jetzt eine richtige Ära entstehen kann, dass da jemand ist, der Borussia Mönchengladbach sozusagen verkörpert und repräsentiert. Und deswegen ja, hat Adi Hütter einerseits jetzt natürlich einen etwas leichteren Start, weil einfach das bei Rose vielen Leuten aufgestoßen ist. Andererseits geht es natürlich auch um Erfolg. Und das weiß auch Adi Hütter. Er sagt ganz klar den Spruch, der von vielen Trainern natürlich kommt, dass man einfach mal siegen muss, um voranzukommen. Und das ist einfach immer das beste Argument. Das ist jetzt auch keine Erkenntnis, wo man sagen kann, Mensch, da hat der Adi aber richtig was rausgehauen, sondern am Ende ist es so, dass Adi Hütter genau weiß, Trainer, die gewinnen, sind immer die richtigen Trainer und Trainer, die verlieren, werden irgendwann nicht mehr die richtigen Trainer sein. Und deswegen braucht er genau diese Mischung aus, ich entwickle etwas und ich habe Erfolg. Das ist nichts Neues. Er hat einen Kader, der, glaube ich, einerseits für Erfolg stehen kann, der so in die Champions League eingezogen ist, oder mit anderen leicht veränderten Nuancen, und der zugleich aber auch die Conference League verpasst hat, eine Saison später. Und das ist, glaube ich, das, was Borussia Mönchengladbachs Kader ist. Du kannst das Optimum als Trainer rausholen, dann kannst du auch in die Champions League gehen. Und dass Adi Hütter jemand ist, der große Dinge verrichten kann. Das hat er in Bern gezeigt, das hat er in Frankfurt gezeigt. Titel geholt in Bern nach 32 Jahren Warten, in Frankfurt ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Da erinnert sich ja nun jeder dran an diese große Tour der Frankfurter. Dann Europa erreicht. Von daher, ja, da kann man was draus machen. Und Gladbach hat jetzt ja auch nicht die schlechteste Mannschaft, nur weil keiner gegangen ist. Man hätte neue Akzente setzen können, ganz klar. Aber das, was man hat, ist halt schon okay und gut. Und so richtig gut kann es auch sein. Ich bin gespannt, was Adi Hütter so mittel- und langfristig draus macht, was dann ja die Geduld impliziert.
Es ist ja wirklich gut, dass jetzt auch einmal klar ist, wen hat er zur Verfügung. Gewisse Defizite hat er ja in den ersten drei Spielen auch schon erkennen können. Kann man tatsächlich sogar auch so drehen, dass es gar nicht schlecht war, also irgendwie so drei Siege, die Augenwischerei gewesen wären mit Glück und so weiter, hätten dann vielleicht auch nicht den, also natürlich ist es positiver, ja, 9 Punkte zu holen als ein Punkt, aber das muss dann auch nicht immer das Wahre sein. Und jetzt kann er halt wirklich seine Liste abarbeiten, ob das jetzt dann nach und nach ein Projekt nach dem anderen ist oder irgendwie alles gleichzeitig, das wird er schon für sich selbst entscheiden, wie er da die Prioritäten setzt. Es ist tatsächlich so, dass irgendwie der Aufbau, die Vorbereitung jetzt so richtig beginnt. In dieser Woche auch nicht so wirklich, muss man sagen, weil viele Spieler noch auf Länderspielreise sind, aber es wird ganz interessant, wie sich das jetzt so, ich sag mal, wirklich bis Weihnachten in den gut drei Monaten dann entwickelt. Dann ist man schon eine ganze Ecke schlauer und wird ja im besten Fall, daran wird Adi Hütter dann auch gemessen werden, Entwicklungen sehen. Also Dinge, die dann entstanden sind, Dinge, an denen er gearbeitet hat.
Ja, also das ist natürlich schon verpflichtend. Also es ist, wie bei jedem Trainer nützt es natürlich nichts, darüber zu philosophieren, was er denn alles kann, wenn dann nichts kommt. Aber auch das, dafür ist Adi Hütter ja ein erfahrener Trainer, weiß er und wird dann entsprechend auch sich daran messen lassen wollen. Er ist ja hergekommen, um Erfolg zu haben. Also natürlich sagt er, er entwickelt gerne, aber er entwickelt vor allem gerne erfolgreiche Mannschaften. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal sein Buch angesprochen, Teamgeist. Da geht es tatsächlich darum, mit welchen Kniffen man eine Mannschaft zusammenbaut, welche Elemente da wichtig sind, die einfach zum Erfolg führen. Das heißt nicht Meisterschaften, aber meisterhafte Teams, die eben wirklich richtig viel rausholen aus dem, was möglich ist. Und viel rausholen aus dem, was möglich ist, ist in Gladbach einfach ein Europapokalplatz. Und das kann die Conference League sein, das kann die Europa League sein, das kann die Champions League sein. Aber eins von den dreien soll es dann auch sein. Und das ist die Aufgabe, die auch Max Eberl klar an Adi Hütter formuliert hat, die Rückkehr nach Europa. Und ich glaube, daran lässt sich der Adi Hütter auch messen. Also das ist auch nichts, was er in irgendeiner Form zurücknimmt. Im Gegenteil, ich glaube, er wird sogar höhere Ziele ansetzen, als man sich vielleicht vorstellt. Aber er wird auch erstmal Zeit brauchen, genau zu schauen, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, was steckt in dem Kader am Ende drin. Jordan Bayer zum Beispiel ist auch einer, auf den er schauen wird. Andere, die jungen Spieler, natürlich aber auch die alten, die gesetzten Spieler. Was ist mit Dennis Zakaria? Ich glaube, da ist er sehr froh, dass er den noch weiter zur Verfügung hat. Was ist mit Chris Kramer? Was ist mit Lars Stindl? Was ist mit Alassane Player? Alle noch nicht so in Form. Also ich glaube, für Adi Hütter ist wirklich einfach ein spannendes Projekt, aber er sieht einfach die Perspektive in Mönchengladbach.
Das waren zwei Dinge, die ihm auch hängen geblieben sind aus unserem Interview, dass er erstmal betont hat, wie viel Bock er auf Gladbach als Verein hat, dass das schon ein Gesamtkonstrukt ist mit der Tradition, dem großen Stadion, den Fans, den Möglichkeiten, was ihm sehr zusagt, und dass er auch explizit gesagt hat, er sieht sich als jemand, der ein Entwickler ist, ein Entwickler von Spielern und von Mannschaften. Und das ist natürlich das, was ihn letztendlich dann zu dem Trainer macht, von dem Max Eberl sagt, er ist der passendste Trainer für Borussia Mönchengladbach, weil das sicherlich Komponenten sind, die dann auf so einer Liste bei Manager Max Eberl ganz oben standen.
Und bei Hütter würde ich tatsächlich diesem Wort Entwickler dieses auch noch das Wort Erfolg dazu mengen. Das ist ja ein Erfolgsentwickler, weil damit ist das, was er eigentlich auch hier tun soll und will, dass er eben aus dieser Gladbacher Mannschaft eine Mannschaft macht, die eben hungrig auf diesen Erfolg ist. Wie gesagt, in Bern, in Frankfurt hat er das getan. Und wenn er das, was er dort gemacht hat, die Mannschaften, die Vereine nach Europa führen, hier auch macht, dann ist es eben erfolgreich. Und darum geht's. Es geht darum, auch erfolgreich junge Spieler heranzuführen an Qualitätsfußball, zu schauen, ob dann ein Jordan Bayer tatsächlich ein guter Bundesligaspieler sein kann und nicht nur ein Versprechen ist. Es wurde jetzt ja auch der ein oder andere Jungspieler dann schon verliehen, was ja auch erstmal deutlich macht, dass er im Moment nicht der Spieler ist, den man als Qualitätsspieler sieht, der Gladbach gerade weiterhilft. Kissera zum Beispiel oder auch Rocco Reitz, die ja in anderen Clubs sich erstmal beweisen sollen. Jordan Bayer ist da geblieben. Man weiß jetzt allerdings nicht, was gewesen wäre, wenn es Stefan Leiner nicht so hart erwischt hätte. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, die da ist. Und der ein oder andere, Joe Skelly natürlich, Luca Netz, das sind jetzt die stehen auf dem Prüfstand. Aber eben auch, wir reden ja auch über Spieler, die Verträge dann irgendwann verlängern wollen. Patrick Herrmann beispielsweise läuft in der nächsten Saison aus. Hat, glaube ich, bis jetzt bei Adi Hütter einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Einfach aufgrund seines emotionalen Spiels. Das ist, glaube ich, auch was Adi Hütter gern hat, einfach emotionalen Fußball zu spielen. Das ist auch hängen geblieben. Und in der Summe, wie gesagt, glaube ich, ein Trainer, der gute Ideen hat, die zu Gladbach passen, aber eben auch weiß, dass diese Ideen zum Erfolg führen müssen, sollen.
Deswegen kann jeder davon ausgehen, dass Adi Hütter mit einem 1-1 gegen Bielefeld am Sonntag nicht zufrieden wäre, dass er schon sehr, sehr erpicht darauf ist, da den ersten Sieg zu feiern. Also nicht nur, weil es noch keinen gab in dieser Saison, sondern weil das eben Borussias Anspruch ist, sein Anspruch ist. Wir haben unsere Tipps abgegeben. Normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt unser Aufstellungstipp. Wir haben euch ja schon Anfang der Folge gesagt, dass wir die etwas früher aufgezeichnet haben. Und ich würde sagen, wir können es mal vielleicht auf paar Änderungen spekulieren, aber nagelt uns nicht an die Wand, falls sie aufgrund irgendwelcher aktueller Ereignisse nicht zustande kommen können. Also müssen nicht von hinten bis vorne durchgehen, aber was erwartest du personell gegen Bielefeld für Akzente?
Also ich könnte mir vorstellen, dass Brel Embolo eine Chance bekommt, wenn er fit ist. Das wird sich dann ja jetzt in der Länderspielpause erweisen. Er war ja kurz zum Kennenlernen von Murat Yakin bei der Schweizer Nationalmannschaft, ist aber jetzt wieder in Gladbach mit kürzeren Haaren, glaube ich. Er hat, glaube ich, jetzt die Haare etwas weniger auffällig, will vielleicht jetzt auffälliger auf dem Platz sein. Ja, und Embolo könnte ich mir schon als zentrale Spitze vorstellen, denn da fehlte dann doch in Berlin einfach die Durchschlagskraft in dem Sinne, dass Gladbach gar nicht richtig in den Strafraum reingekommen ist. Und wenn man sich Brel Embolo gerade natürlich auch bei dem 5-0 gegen Bielefeld da so vor Augen führt, ja, der walzt halt zur Not auch mal da rein. Und ich glaube, das ist sowas, was Adi Hütter auch gefällt, wenn da einfach diese Zielstrebigkeit in der Person so verankert ist. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass da Brel Embolo tatsächlich eine Chance bekommt im Angriffszentrum.
Er hat ja auch 3 seiner 5 Tore gegen Bielefeld geschossen letzte Saison. Das, ja. Falls das
kann man, kann man als gut oder schlecht bewerten.
Ja, gut, die 3 ist gut, die fünf ja, wahrscheinlich eher nicht. Genau. Ja, dann noch mein Akzent, mit dem ich rechne, ist auch ein Schweizer, der aber noch auf Länderspielpause ist, auf Länderspielreise ist und da sogar recht wichtig ist für die Schweiz, weil nämlich Granit Xhaka Corona hat und Remo Freuler gesperrt war gegen Italien. Das ist Dennis Zakaria, der auch meines Erachtens in Gladbach jetzt wieder wichtig werden wird und ich rechne dann auch mit ihm in der Startelf gegen Bielefeld, wenn er alles gut übersteht. Das heißt, es könnte ja mal wieder eine Startelf mit 4 Schweizern werden bei Borussia.
Ja, also Zakaria, wir haben es ja auch nach dem Berlin-Spiel analysiert, war ja wirklich der Lichtblick in Berlin für Gladbach, dass er einfach wieder auf dem Weg ist. Also so wie er in Berlin gespielt hat, war es der alte Zakaria, den man sich genauso vorstellt. Und ich glaube, wenn er diese Leistung konservieren kann, dann wird es überhaupt gar keinen Weg an ihm vorbeigeben. Dann müssen sich wirklich Chris Kramer und Florian Neuhaus, die ja so ein bisschen die erste Wahl auf der Doppel-6 waren, als Doppel-6 waren, da im zentralen Mittelfeld schon ihre Gedanken machen, denn Zakaria, so wie er in Berlin gespielt hat, eben mit dieser Dynamik, mit der Zweikampfstärke und auch damit, dass er Gegner beeindrucken kann. Und wir haben über Bielefeld ja gesprochen, Eva hat das ja sehr dezidiert erklärt, wie Bielefeld tickt. Und ich glaube, wenn da ein Zakaria auf dem Platz steht und ein Embolo, dann hast du an zwei zentralen Stellen wirklich zwei absolut wuchtige Spieler, die auch im Gegner einfach mal zeigen können, dass er einfach Respekt haben muss vor den Gladbachern. Und ich glaube, das ist auch was Adi Hütter einfach wichtig ist. Man erinnert sich an seine Frankfurter Mannschaft, Martin Hinteregger. Das ist ja auch so ein Typ, der einfach von hinten raus, wie so ein Berserker teilweise, dann in den Strafraum des Gegners kommt bei Standardsituationen, der hinten einfach komplett kompromisslos ist. Und ja, das sind Spieler, die dann einfach, oder auch Sebastian Rode, der da in der Doppel-6 gespielt hat, das sind eben solche Spieler, die einfach den Gegner auch mit ihrer Art beeindrucken können. Und darum glaube ich also definitiv, das wird dann eine Schweizer Achse ein bisschen werden mit Jan Sommer, Dennis Zakaria und Brel Embolo vorne im Zentrum.
Ja, und wie das dann gelaufen ist gegen Bielefeld, das wirst du besprechen. Das werde ich nicht besprechen, weil ich dann noch im Urlaub bin. Aber ich werde gut vertreten werden. Und dann erscheint die nächste Folge am 13.09. Es geht um Bielefeld und dann auch natürlich schon, weil es Schlag auf Schlag geht, um das Spiel beim FC Augsburg.
Ja, die Bundesliga rollt, der Ball rollt und Adi Hütter hofft natürlich, dass, und wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Hälfte schon vorbei der Länderspielzeit, dass alle Gladbacher gesund zurückkommen, denn das ist, glaube ich, das, was ihn am meisten nervt, die sind die vielen verletzungsbedingten Ausfälle und von daher einfach geht er der Hoffnung, dass eben da nichts passiert. Wir werden, wenn ihr das hier hört, schon das eine oder andere dazu wissen. Ansonsten schauen wir mal und Sportverbundesvergnügen wünschen wir auf jeden Fall dann am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Janik, was ist denn das für eine Anstoßzeit gegen Arminia Bielefeld?
Also, 19.30 Uhr oder 19?
Ja, ich glaube 19.30
Uhr. Mein Gott, ist ja noch später.
Also wenn du schon die Anstoßzeichen nicht weißt, das sagt ja schon alles
aus. Ja, das ist die neue Anschlusszeit. Ich muss auch zugeben, aufgrund meines Urlaubs mich dann da 19.30 tatsächlich, mein Gott, ja, am Sonntagabend.
Das ist ja
fast ein Montagabendspiel.
Ja, irgendwie schon. Also ja, also ich meine, gut, in anderen Ligen sind die Spiele auch verteilt. In der Premier League wird ja gefühlt jeden Tag gespielt. Also von daher ist es dann, ja, was sagt man da? Die Aufteilung des Spieltages, der Montag ist jetzt weggefallen, dafür kommt der Sonntagabend dazu. Das ist
so ein bisschen die Kompensation des weggefallenen Montagsspiels.
Aber ist das wirklich besser, wenn du jetzt beispielsweise, es geht ja auch um die Reisetätigkeit der Fans, wenn sie dann tatsächlich jetzt ja auch wieder unterwegs sind.
Ja, also wenn du dann Sonntagabend die Anreise zumindest noch einfacher, ne, als an dem Montagabend.
Ja, das stimmt, ja. Das ist ja der Sonntag. Aber wenn du dann zurück nach Freiburg fährst am Sonntagabend nach dem 19.30 Uhr Spiel, ist auch schwierig.
Ja.
Naja, gut, aber
doof ist es, aber wenn dann irgendeine Mannschaft nach zwei Tagen Pause schon wieder spielen muss, dann ist der Aufschrei auch groß. Irgendwie ist es auch schwierig, aber es ist auf jeden Fall die bessere Lösung als der Montagabend, um den Gladbach ja immer herumgekommen ist.
Ja, das ist richtig. Es wird natürlich ein großes Problem geben für all die Tatort-Fans, die Borussia Mönchengladbach die Daumen drücken oder Arminia Bielefeld, denn das wird absolut kollidieren. Der Tatort am
Ich weiß tatsächlich nicht, ob Tatort läuft, weil es ist nämlich das große Triell.
Oh, dann das könnte das generell, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum es dieses Spiel gibt.
Achso, meinst du? Alternativ. Ja gut, ja, dann zumindest alle, die sich dann lieber um Nordrhein-Westfalen fußballerisch kümmern wollen, die gucken dann Gladbach gegen Bielefeld, die den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen sehen wollen, die schauen Triell. Oder splitten es auf. Ihr macht das schon. Wir haben da vollstes Vertrauen in euch. Wir konzentrieren uns beruflich zumindest auf den Fußball und wünschen eine schöne Zeit und bis demnächst.
Bis bald. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de